Annäherung. Abgeschoben. Darauf lief es letzten Endes hinaus. Das hatten sie mit ihm getan, und genau so fühlte es sich an. Wenn er daran dachte, dass 4 weitere dröge Monate vor ihm lagen, in denen er lediglich zu funktionieren hatte wie ein Automat, kam ihm die sprichwörtliche Galle hoch. Dass er die Arbeit eines Roboters zu erledigen hatte, weil der Einsatz von Studenten billiger war als sündhaft teures Hightech-Equipment, war wie die faule Rosine auf einem vergorenen Käsekuchen. Es verlieh seinem Praktikumshalbjahr eine Note, die perfekt zu seiner Weltuntergangsstimmung passte. Widerwillig berührte er eine Sensorfläche, aktivierte die Sprechfunkverbindung zur Stationsleitung. »Jester Orpheus hier«, sagte er. »Shuttle Correggio ist startbereit.« Im Grunde tat er jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, Shuttle-Check, das Abklappern der stationären Sonden, Probenabgabe, Schlafen. Er nannte es seine Murmeltiertage im All. Er hielt sich nun seit nervtötenden 58 Tagen auf Io auf, und exakt diese Worte hatte er bereits 50 Mal gesagt. Und er würde sie am nächsten Tag wieder sagen und am übernächsten und ebenso während der restlichen 91 Tage, die er in der Forschungsstation des Jupitermonds verbleiben musste. In der anheimelnden Gesellschaft von 29 staubtrockenen Geologen, deren Verständnis von Geselligkeit offenbar darin bestand, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Oder sich Werte von irgendwelchen Testergebnissen vorzulesen, wenn sie gut drauf waren. Verbleiben? Ausharren traf es weit eher. »Verstanden, Correggio«, kam es von der Leitstelle. »Guten Flug!« Der Name des Shuttles war eine Würdigung an den Renaissancemaler Antonio da Correggio, der 4 Jupiter-Gemälde angefertigt hatte, darunter das Meisterwerk Jupiter und Io. Die Fähren waren robuste Raumfahrzeuge, die den größten Teil des systeminternen zivilen Flugverkehrs bewältigten. Ursprünglich von der Firma Solar Logistics für Flüge zum und vom irdischen Mond entwickelt, fanden sie auch an vielen anderen Einsatzorten Verwendung. Unter anderem auf dem Mars, vor allem aber als Shuttle für weit vorgeschobene Stationen wie diese Jupiter-Außenbasis. Danke. Viel fehlte nicht, und das herausgepresste Wort wäre als Fluch durchgegangen. Er zuckte mit den Schultern. Sollten sie sich doch in der Leitstelle über ihn das Maul zerreißen. Die Correggio war die Personenausführung der Luna-Fähren und damit kaum größer als ein Helikopter. Im Einsatz als Probensammler genügte das, selbst wenn sie dann und wann Lasten für die Geologen, hauptsächlich Bohrzubehör, zu transportieren hatte. Für Jester waren solche Ausflüge zu den aktiven Vulkanen stets willkommen. Sie unterbrachen viel zu selten das Einerlei des täglichen Gasprobenkartuschenaustauschs. Über dem Shuttle fuhr das doppelflügelige Flachschott auf. Es deckte einen kleinen Krater ab, den die Konstrukteure ausgekleidet und zum Hangar der Forschungsstation umgebaut hatten. Das schwefelige Gelbrot des typischen Io-Lichts fiel herein, während die kreisförmig angebrachten Landelichter des Hangars erloschen. »Leitstelle, wir heben ab!« Jester Orpheus steuerte die Fähre auf dem Antigravkissen aus dem Krater hinaus und leitete den Aufstieg ein. Die dafür nötigen Handgriffe beherrschte er inzwischen im Schlaf. Die fünfarmige Seesternform der Io-Station fiel wie jeden Morgen unter ihnen zurück. Das eigentlich hellgraue Metall leuchtete wieder wie ein Eiterpickel am Hintern eines beulenpestbelasteten Untiers. Auch wie gehabt. Io war auf eine Art hässlich, die Jester stets aufs Neue verblüffte. Vulkane glitten vorbei, Lavaströme, zerbröselnde Kraterränder wie schlecht verheilende Pockennarben. Eine Welt in Eitergelb, Rot und Grau. Das machten nicht mal die scheinbar plötzlich aufgehenden Sterne wett. Sie wurden umso zahlreicher und strahlten umso mehr, je höher das Shuttle stieg. Aber das brachte rein gar nichts. Obwohl sie hier draußen so ganz anders aussahen als auf der Erde, blieben sie ein Anblick, der für Jester vor dem gewaltigen Rund des dräuenden Jupiters nicht zu bestehen vermochte. Weil der Gigant die Sterne allein mit seiner Existenz förmlich erschlug. Jupiter war in Jesters Augen eine einzige Drohung, an dessen alles beherrschende Gegenwart er sich nie gewöhnen würde, egal wie oft er ihn sah oder noch ansehen musste. Der große rote Fleck machte Jupiters Anblick nicht im Mindesten erträglicher, im Gegenteil. Er war nicht nur der mächtigste Sturm im Sonnensystem, der seit Jahrhunderten tobte, wie die Astronomen behaupteten, sondern besaß auch eine geradezu hypnotische Wirkung, die Assoziationen von Tod und Vernichtung suggerierte. Jester verzog das Gesicht. Sein Blick heftete sich auf die Kontrollen.
»Nun hab dich nicht immer so, Junge.«
Der ältere Mann auf dem Co-Pilotensitz nickte ihm aufmunternd zu. Seine unablässig arbeitenden Kiefer malträtierten einen Kaugummi. Ben Dunning hielt ihm die angebrochene Packung hin.
»Nimm dir einen Streifen. Das beruhigt die Nerven.«
Der fast 60-jährige Dunning war der Stationstechniker, keiner der Geologen. Vermutlich machte ihn das zum einzigen vernünftigen Menschen auf dem Jupitermond. Jedenfalls war der alte Ben derjenige, mit dem Jester hier draußen einigermaßen zurechtkam. Ben war wohl das, was man als abgeklärt bezeichnete. Er hatte schon viele Studenten kommen und gehen sehen und schaffte es offenbar spielend, sich mit den jeweiligen Praktikanten anzufreunden. Von den hier stationierten Geologen hielt er auch nicht viel, und Jester fragte sich oft, was den alten Techniker wohl auf Io hielt. Er an dessen Stelle hätte längst das Weite gesucht. Aber vielleicht hatte Ben Dunning das Weite auf seine Weise hier auf Io gefunden. Jester nahm den Kaugummi entgegen und steckte ihn sich in den Mund, obwohl er wusste, dass er ihn schon bald wieder würde ausspucken müssen. Kaugummis waren in Raumanzügen strikt untersagt.